Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Alan Posener, Autor und Journalist für die Welt, halb deutsch, halb britisch und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir nehmen uns diesen Donnerstag vor mit seinen Debatten und Diskussionen, zum Beispiel über die Grenzwerte für Luftverschmutzung. Wir sprechen über einen neuen Feiertag, der gerade eben in Berlin beschlossen wurde, der Frauentag. Und so viel will ich schon mal verraten. Ich werde mit meiner Meinung dazu wahrscheinlich viele Frauen verärgern und Sie, lieber Alan Posener, werden wahrscheinlich mit Ihrer Meinung viele öffentliche Bedienstete verärgern. mehr sei jetzt noch nicht verraten. Bleibt auch noch der Brexit. Ich habe gesagt, halb deutsch, halb britisch. Das ist genetisch korrekt. Sie sind der Sohn eines Deutschen und einer Britin. Schmerzt der Brexit da noch mehr?
Ja, ich denke schon. Das ist natürlich ein Riss durch mich selbst, wie bei jedem Fußballspiel Deutschland-England. Übrigens, klar, das ist furchtbar, was da passiert. Eine Tragödie.
Eine Tragödie. Wahrscheinlich werden wir nicht wirklich helfen können bei der ganz konkreten Lösung, aber vielleicht können wir jetzt einige Schritte schon mal beschreiben oder auch einige Illusionen nehmen. Sie haben ja gerade im Guardian einen Text geschrieben, in dem Sie versucht haben, den Briten die Illusion zu nehmen, Berlin, also Deutschland und die Bundeskanzlerin könne das vielleicht nochmal in spezieller Weise lösen. Alan Posener, mein Gast hier heute in Studio 9. Ich bin Corbinian Frenzel. Wünsche einen guten Tag. Seit mehr als 10 Jahren hält ein Thema die Städte in Europa in Atem, nämlich was wir einatmen, wie viel Gift wir einatmen, wie viel Stickoxide, wie viel Feinstaub, ausgelöst durch Grenzwerte, die eben an vielen Stellen regelmäßig überschritten werden. Bisher hat sich alle Debatte darauf konzentriert zu klären, wie wir es hinkriegen, diese Grenzwerte einzuhalten. Jetzt nimmt die Debatte eine andere Wendung, ausgelöst durch mehr als 100 deutsche Lungenfachärzte, die die Grenzwerte selbst und ihr Zustandekommen in Frage stellen. Sekundiert wird das Ganze heute politisch von einem Bundesverkehrsminister, von Andreas Scheuer, der nun nochmal eine Debatte führen will über die Grenzwerte, eine sachliche Debatte, so sagt er es. Der Journalist und Autor Alan Posener ist mein Gast im Deutschlandfunk Kultur, Herr Posener. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Wir haben gar kein Problem mit der Luft, nur zu strenge Grenzwerte.
Ja, ich meine, es sind etwas über 100 Fachärzte von 4.000 in Deutschland. Das muss man sehen. Und sie werden immer bei jedem Berufsstand eine Anzahl von Leuten finden, die vom Konsens abweichen. Aber das stellt die Faktenlage nicht in Frage. Und ich fand besonders empörend, dass Ärzte sagen, da ist noch keiner an Feinstaub gestorben. Sie könnten mit dem gleichen Argument sagen, da ist noch niemand an Zigarettenrauch gestorben, weil sie es im Einzelfall sowieso nicht nachweisen können.
Genau, das ist übrigens eines der Argumente dieser Forscher, die sagen, also auch bei den Zigaretten ist es, natürlich, es gibt Krebstote, Lungenkrebs und dergleichen durch Zigaretten, aber es ist eben beispielsweise nicht das Stickstoffdioxid, das die Raucher tötet.
Nein, das ist auch bei den Rauchern, sind es Feinstaubpartikeln in der Luft. Und wie gesagt, man kann ja bei keinem einzigen Raucher nachweisen, dass es das Rauchen war, sondern man weiß einfach statistisch, dass Raucher eher an Lungenkrebs und an Blasenkrebs und anderen unangenehmen Dingen erkranken. Und so ist es ja auch bei diesem Feinstaub. Über Grenzwerte kann man immer diskutieren. Es sind aber statistische Dinge. Wir wissen, sagen wir, junge Mann wie Sie,
vielen Dank.
Hat nicht so ein Problem damit, aber ältere Leute, Asthmatiker, ganz kleine Kinder, bei denen wirken diese Staubpartikel, diese Feinstaubpartikel halt statistisch gesehen, verschärfen sie die Krankheiten, die sie haben. Und die Frage ist doch immer, wie steht eine Gesellschaft zu den Schwächsten? Mhm. Also zu den Asthmatikern, die keine Lobby haben, zu den kleinen Kindern, zu den Alten. Und ich persönlich, obwohl ich von einer, sagen wir, industriefreundlichen Zeitung so für die arbeite,
die
bin
Welt.
Der Meinung, bin trotzdem der Meinung, wenn die Frage ist, weiter Diesel verkaufen oder Asthmatiker schädigen, dass das gar keine Frage ist. Natürlich müssen dann eben die Feinstaubwerte rauf und notfalls müssen die Autos aus dem Verkehr gezogen werden.
Ich finde interessant an diesem Vorstoß, zu welchem Zeitpunkt er kommt. Denn ich habe es ja anfangs gesagt, das sind Grenzwerte, die ja nicht seit gestern gelten. Die Europäische Union hat sie vor über 10 Jahren letztendlich etabliert, nach langen Diskussionen auch. Das kam ja nicht über Nacht, obwohl es bei manchen so ankam, als sei es über Nacht gewesen, weil sie die Prozesse vorher nicht verfolgt haben. Damit jetzt zu kommen, sieht natürlich wirklich so aus, okay, wir haben eine politische Situation, in der wir das nicht hinkriegen. Wir sehen diese Grenzwerte, wir schaffen es nicht oder zumindest in der Abwägung dessen, welchen Preis wir bereit sind zu zahlen, um es zu schaffen, würden wir sagen, wir schaffen es nicht. Und jetzt fängt diese Diskussion an um Grenzwerte, dass man sie verschiebt. Ich habe dabei einen interessanten Gedanken von Ulrich Beck im Kopf, der Soziologe, der ja schon vor vielen Jahrzehnten, glaube ich, muss ich mittlerweile sagen, mit Risikogesellschaft ein interessantes Werk vorgelegt hat, in dem er die Grenzwerte auch nochmal anders interpretiert hat oder anders erklärt hat. Grenzwerte, sagt er, sind letztendlich die Grade der Vergiftung, die wir uns zugestehen in der Gesellschaft, genau, wo wir sagen, das ist noch in Ordnung.
Genau.
Und das ist ja jetzt wirklich politisch interessant, ob eine Debatte in Gang kommt, wo wir sagen, wir müssen offenbar den Grad der Vergiftung, das, was wir uns zugestehen, erhöhen, weil der andere Preis zu hoch ist.
Ja, das und das ist natürlich eine legitime Diskussion im Sinne von Beck. Wir leben ja mit vielen Risiken, solchen Grenzwerten. So und so viel Autobahntoten, so und so viel ja, komme ich gerade auf kein anderes Beispiel, aber jeder ganz für sich, also jeder Fortschritt hat natürlich, sagen wir, Luft in Büros, keine Ahnung. Früher war es vollkommen tolerabel, dass Leute in Kneipen geraucht haben. Ich habe in verrauchten Kneipen gesungen und so weiter. Man hielt das für möglich, jetzt haben wir eine andere Auffassung davon. Und in der Tat, es ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Wir sind sensibler geworden. Und ist die Frage, wollen wir so sensibel bleiben? Ist das der richtige Weg oder sollten wir zurück aus den Gründen, die Sie genannt haben, weil vielleicht die Autoindustrie nicht so schnell dabei ist, die Autos nachzurüsten, aus dem Verkehr zu ziehen, neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln?
Ein anderer Aspekt, den ich dabei spannend finde und der besorgt mich eigentlich eher. Bisher hatten wir ja, zumindest war das so meine Wahrnehmung, in Europa, in Deutschland eine Situation, in der wir in politischen Diskussionen doch einigermaßen auf die gleiche Faktenbasis zugreifen konnten. Also anerkennen konnten, es gibt da gewisse Kenntnisse, Ergebnisse. Es gibt zum Beispiel den Klimawandel. In den Vereinigten Staaten sehen wir ja schon seit langem, dass es diese Grundlage nicht mehr gibt. Und ich fürchte fast, eine solche Debatte könnte schon ein kleiner Vorbote dafür sein, dass wir uns möglicherweise in diesen aufgeheizteren Zeiten nicht mal mehr auf das einigen können.
Ja, beim Klimawandel ist ja schon lange der Fall, dass so viel publiziert wird dazu, dass die einfachen Grundfakten irgendwie außer, also hier ist das Verschwinden des Gletschers zu übertrieben dargestellt worden. Dort fällt ganz viel Schnee und angeblich soll es immer werden, wärmer werden. Wie kann dort mehr Schnee fallen? Jetzt haben wir kalte Tage, also gibt es keinen Klimawandel und so. Man wird so eingedeckt mit Informationen. Man nennt das in der Werbesprache Fische ertränken. Der Konsument, die Konsumentin wird mit so viel Fakten eingedeckt, dass sie nicht mehr die einfachen Fakten klar von den, sagen wir, Nebensächlichkeiten entscheiden kann. Das Ganze geht in so einem Rauschen unter und dann sagt man, ach, es kann sowieso niemand das genau entscheiden. Und wenn wir uns von Fakten verabschieden, ja, gab es den Holocaust, gab es den nicht? Ist die Erde rund, ist sie nicht? Sind die Amerikaner zum Mond geflogen, sind sie nicht? Gibt es den Klimawandel, gibt es sie nicht? Haben die Menschen Anteil daran, haben sie nicht? Ist unsere Lunge vollkommen unempfindlich dagegen, wenn wir ständig Staub, Feinstaub einatmen oder nicht? Also irgendwo müssen wir uns in eine moderne, ja genau, wie Sie sagten, auf Fakten einigen und nicht ständig unterstellen, irgendjemand tue etwas mit einer schlimmen Absicht.
An dieser Stelle kann ich nur empfehlen, das können wir hier in einer Diskurssendung, wie wir sie machen, so nicht liefern. Aber wir können natürlich darauf verweisen, dass viele genau das überprüft haben, was diese Lungenforscher da jetzt vorgetragen haben, unter anderem Kollegen von der ARD, von Hart aber Fair. Da gab es ja vor zwei Tagen diese Diskussion dazu. Das kann ich nur sehr empfehlen. Da wurde sehr genau geguckt, was man weiß, was man nicht weiß. Und auch mancher Graubereich zugelassen, die gibt es ja natürlich, dass man manche Sachen auch nur vermuten kann. An dieser Stelle, Alan Posener, vielen Dank. Wir müssen uns gleich einem Feiertag zuwenden. Wir dürfen uns freuen. Berlin kriegt einen neuen. In der Bundeshauptstadt gibt es einen neuen Feiertag. Das Abgeordnetenhaus hat heute Morgen mit der Mehrheit von SPD, Grünen und Linken beschlossen, dass der 8. März künftig frei sein soll, der Internationale Frauentag. Begründung war hier in Berlin, die im Süden, die Bayern und die anderen haben so viele Feiertage, wir sind jetzt auch mal dran, brauchen einen mehr. Wir würden jetzt ganz viele Twitter-Herzen und Facebook-Likes kriegen, wenn wir beide das einfach nur begrüßen würden, Alan Posener. Tun wir aber nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Was sind Ihre?
Mein Hauptpunkt ist, Berlin braucht keinen neuen Feiertag. Im Gegenteil, wir müssen mehr arbeiten. Wenn Sie bedenken, wie viel in Stunden ausfallen in der Schule, dass unsere Kinder 1 bis 2 Jahre zurück sind gegenüber diesen angeblich faulen Bayern und Baden-Württembergern, die so viel mehr Feiertage haben. Wenn Sie mal Ihr Auto ummelden wollen, Sie haben ein Gewerbe, Sie wollen Ihr Auto neu anmelden, wenn Sie eine Hochzeit planen und brauchen einen Termin beim Standesamt, Sie bekommen ihn nicht. Und warum? Weil tatsächlich die Termine sich anhaufen, die Beamten sind überarbeitet beim Abarbeiten all dieser Dinge. Dafür können die nicht, aber deshalb können die auch keinen. Ein extra Feiertag wird das nicht besser machen. Es wird für alle Beteiligten das nur schlimmer machen. Und ich finde, Berlin sollte hier ein Zeichen setzen und sagen, nee, wir sind nicht die faulen Kostgänger des Bundes, als den wir überall in der Bundesrepublik angesehen werden, zu Unrecht. Aber das ist nun mal so. Wir arbeiten halt mehr. Sollen die anderen, sie haben sich auch verdient.
Okay, jetzt könnte man aber sagen, also das heißt, also das Plädoyer vor allem, der öffentliche Dienst, die Beamten, die öffentlichen Bediensteten sollten bitte
Das wäre ein tolles Zeichen. Wir richten den Feiertag ein, aber die öffentlichen Bediensteten arbeiten an dem Tag weiter. Das fände ich...
Sie sind nach wie vor Verdi-Mitglied, oder? Gut, wahrscheinlich gibt es da gleich einen Anruf. Jetzt könnte man natürlich an dieser Stelle sagen, wenn die Bayern, die Baden-Württemberger mit mehr Feiertagen eine größere Effizienz hinkriegen, auch im öffentlichen Dienst, müsste das ja auch in Berlin denkbar sein.
Okay.
Oder verlassen wir hier den funktionierenden Teil Deutschlands.
Dann können wir das ganze Jahr zum Feiertag erklären, dann werden wir, ich fürchte, so funktioniert es nicht.
Okay. Gut, ich sage jetzt auch noch mal eine andere biografische Sache dazu. Sie waren auch mal Lehrer, verbeamteter Lehrer, richtig?
Ja, ich war mal verbeamteter Lehrer und habe das aufgegeben, nicht weil es mir nicht Spaß gemacht hätte, sondern weil ich halt andere Sachen machen wollte. Und wie gesagt, also was Lehrer machen in Berlin, die meisten sind nicht verbeamtet und das ist übrigens auch gut so. Dafür habe ich die größte Bewunderung. Ich bin ja mein Leben lang mehr oder weniger mit einer Lehrerin verheiratet. Mein Schwiegersohn ist Lehrer, aber... Ich hoffe, ihr hört nicht zu. Ich finde, es ist halt so, wir haben Dinge aufzuarbeiten. Und das kostet Zeit.
Okay, gut. Okay, Sie haben jetzt damit den gesamten öffentlichen Dienst wahrscheinlich nicht nur in Berlin verärgert. Jetzt verärgere ich möglicherweise viele Frauen oder auch viele Männer, die das erstmal nicht nachvollziehen können, wenn ich sage, ich bin gegen diesen Tag als zusätzlichen Feiertag, gegen den Weltfrauentag, den 8. März. Das hat ja Berlin jetzt gerade beschlossen. Und vor allem aus einem Grund, weil ich nämlich glaube, es gibt, wenn man einen zusätzlichen Feiertag wählen will, ein sehr viel besseres Datum, den 9. November. Nicht nur wegen des Mauerfalls, das ist der glückliche Teil dieses Tages, sondern auch wegen der Reichspogromnacht 1938, also auch einer der dunkelsten Tage dieser Geschichte. Ich glaube, das wäre ein Tag, an dem sich diese Stadt zunächst mal, idealerweise würde das sogar das ganze Land tun, sehr gut versammeln, besinnen kann und vielleicht mit diesem Feiertag ganz gut was anfangen könnte.
Darf ich mit Ihnen darüber streiten?
Ja, gerne.
Ja, aber wir können nicht die Reichskristallnacht zu einem Feiertag erklären. Das geht schlicht und einfach nicht und auch übrigens nicht den Tag der Kapitulation im Ersten Weltkrieg, auch wenn das zur glücklichen Revolution führte und so weiter. Da finde ich es genau der Punkt, ora et labora, arbeiten und beten, arbeiten und sich besinnen. Und ich mache mal auch den Frauen, weil ich finde, der Weltfrauentag ist eigentlich ein toller Feiertag. Mache ich mal einen Vorschlag zur Güte. Wir erklären den 8. März zum Feiertag und schaffen dafür ab, sagen wir, den Volkstrauertag. Ist das überhaupt nicht?
Das ist aber auch kein Feiertag. Nein. Genau, so viel haben wir auch gar nicht. Ich will noch mal kurz für den 9. November, auch in der Hinsicht, Feiertag ist natürlich, also man müsste da wirklich von Gedenktag sprechen. Feier wäre missverständlich. Aber ich wurde mehrfach angesprochen von Nicht-Deutschen, von Europäern, die hier in Berlin leben, in meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, warum erinnert ihr eigentlich mit keinem Feiertag an das Kriegsende beispielsweise oder in irgendeiner Form an die deutsche Schuld. Warum ganz konkret war der 8. Mai ins Spiel gebracht, warum feiert ihr den eigentlich nicht? Ist es für euch doch kein Tag der Befreiung gewesen? War es der Tag der Niederlage? Und insofern könnte man natürlich mit dem 9. November in dieser Kombination, mit diesem deutschen Schicksalsdatum, ganz gut vieles vereinen, was diese Nation im Guten wie im Schlechten ausmacht.
Ja, es gibt aber kein Land der Erde, das seine Niederlagen feiert.
Und das aber das wäre natürlich gerade mal etwas Spannendes, wenn das ein Land schaffen würde.
Das nehmen die uns auch nicht ab, mal ganz ehrlich. Und übrigens 8. Mai, Tag der Befreiung, das war eine unglaubliche Dummheit, das zu sagen, auch wenn es Herr Weizsäcker war, von Weizsäcker war. Denn natürlich war das für die Leute im Osten Deutschlands, von übrigens Danzig bis zur Elbe, kein Tag der Befreiung. Da wurde nur ein ganz schlimmer Unterdrücker durch einen anderen Unterdrücker ausgetauscht.
Was man am 8. Mai 1945 noch nicht komplett wissen
wusste,
konnte.
Aber jetzt wissen wir, dass es kein Tag der Befreiung war. Und Herr von Weizsäcker wusste das auch. Und das feiern wir nun mal nicht. Das, auch wenn jetzt Beifall vielleicht von Herrn Gauland kriege dafür, dass ich das sage, ist aber so. Wir feiern, und da hatte Helmut Kohl wirklich recht, wir feiern einen Tag, der absolut unbelastet ist, den Tag der Vereinigung, will gar nicht sagen Wiedervereinigung, und das ist schön und das reiht sich ein in die Feiertage, die andere Länder haben, und ich finde, wie gesagt, Frauentag sollten wir befreien, weil wir tatsächlich, obwohl es siehe MeToo viel zu tun gibt, auch viel getan wurde, vor allen Dingen von den Frauen, ja, und mir fällt gerade kein. Aber wir finden doch bestimmt einen anderen Feiertag, den wir dafür abschaffen können. Christi Himmelfahrt.
Da sage ich als Protestant, der ich bin. Aber gut. Aber noch ein Argument zu den Frauen, weil sie gesagt haben, guter Tag. Ich hätte noch ein anderes Argument dagegen, und zwar gerade im Sinne der Emanzipation. Weil ich nämlich glaube, ein entscheidender Bereich, wo wir mehr Emanzipation, Gleichberechtigung brauchen, ist ja natürlich gerade die Arbeit. Und jetzt stelle ich mir die Situation vor, dass also die vielen berufstätigen Frauen an dem Tag nicht bei der Arbeit sind, da möglicherweise vom Kollegen die Nelke in die Hand gedrückt kriegen, wie das gute DDR-Tradition war, sondern zu Hause sind und dann auf ihren Ehemann in Jogginghose treffen. Ich weiß nicht, was der Emanzipation eher dient. Deswegen vielleicht gerade an diesem Tag arbeiten.
Ja, gerade an diesem Tag arbeiten und vielleicht an dem Tag alle Chefpositionen mit Frauen besetzen. Das wäre doch auch nicht schlecht.
Das wäre eine Idee, dass man sagt, der 8. März, egal ob es sozusagen wirklich Chefs in Frauen in Chefpositionen gibt oder nicht, für den Tag auf jeden Fall sind die Frauen Chefs.
Dazu muss man aber zur Arbeit erscheinen.
Wohl wahr. Und erst recht die Beamten. Jetzt haben wir es. Alan Posener. Alles klar. Vielen Dank. Alan Posener ist mein Gast, Autor für Die Welt, die heute aufmacht mit einem Foto, das Proteste zeigt in Venezuela. Aufstand gegen den Diktator ist da zu lesen. Es gab bereits über ein Dutzend Tote bei den Protesten gegen Präsident Maduro, den der Parlamentspräsident Guaido mittlerweile auch für entmachtet erklärt hat und sich selbst zum Staatschef ausgerufen hat, zum Interimsstaatschef.
Heute am 23. Januar 2019 in meiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung schwöre ich, die Zuständigkeit und Verantwortung der Exekutivgewalt Venezuelas zu übernehmen. Erst Anfang Januar wurde der gerade 35-jährige Guaido zum Chef der Nationalversammlung gewählt und drückt seitdem aufs Tempo. Die Journalistin Lisa Lopez über den Shootingstar der venezolanischen Politik. Juan Guaido hat es geschafft, eine zwischen weit links und weit rechts zersplitterte Opposition zu einen. Dazu folgen ihm neben klassischen bürgerlichen Regierungsgegnern auch immer mehr, die traditionell hinter Hugo Chavez standen und die von seinem Nachfolger Maduro schwer enttäuscht sind. Aber auch wenn Guaido das Gesicht der Opposition ist, wird diese aktuell eher als Kollektiv geführt. US-Präsident Donald Trump hatte noch während der Demonstrationen Juan Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt. Ein direkter Affront gegen die Regierung Nicolas Maduro. Der reagierte deutlich. Ich habe angeordnet, dass unsere Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Staaten einer totalen und absoluten Revision unterzogen werden. Eine der entscheidenden Fragen wird sein, wie sich die Armee in dem Konflikt verhält. Guaido hatte Militärangehörigen, die sich auf seine Seite schlagen, Amnestie für Repressionen der Vergangenheit versprochen. Der Verteidigungsminister hat aber schon einmal klargemacht, Venezuelas Soldaten würden keinem folgen, der von dunklen Mächten eingesetzt ist. Trumps Anerkennung Guaidos könnte sich für den Shootingstar also noch als Bärendienst erweisen.
Donald Trump erkennt also den Interimspräsidenten an, der sich dazu selbst ausgerufen hat. Die EU hält sich bisher zurück, sagt, man müsse allerdings die demokratischen Proteste hören. Alan Posner, ist das strategisch klug oder zu zurückhaltend?
Es ist zu zurückhaltend. Man muss nicht alles gutheißen, was Donald Trump macht, aber manchmal hat er einen richtigen Riecher. Hier macht das Volk von Venezuela, die gewählte Vertretung des Volkes von Venezuela, das, was wir gut kennen aus der Französischen Revolution, wo sozusagen die gewählte Volksvertretung gegenüber einem Despoten erklärt, wir sind das Volk, im Sinne von wir vertreten das Volk und zu Recht. Und so soll Revolution laufen, nicht von der Straße her, sondern von den gewählten Vertretern her, die sagen, wir gehen nicht auseinander, bis wir eine rechtmäßige Regierung haben. Und ich glaube, dass jede Unterstützung, die sie bekommen können, diese Demokraten, ist willkommen. Donald Tusk übrigens hat sich erheblich klarer geäußert als Frau Mogherini, die EU-Außenbeauftragte. Das liegt natürlich daran, dass Donald Tusk von seiner Heimat Polen her genau weiß, was hier auf dem Spiel steht.
Venezuela ist ja ein Land, das in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, Emotionen hervorruft, auch politisch, weil damit ganz viele Hoffnungen verbunden waren, auch mit dem Namen des Vorgängers Maduros, mit Hugo Chavez, der ja den Sozialismus des 21. Jahrhunderts propagiert hat, der ja auch versucht hat, durch viele sozialpolitische Maßnahmen eben eine gute Situation für das Volk zu schaffen. Jetzt weiß ich auch, Entschuldigung, dass ich ständig Bezüge mache auf ihr Leben, aber das hat so interessante Bezüge, dass sie ja auch mal in den 70er Jahren ganz begeistert waren von kommunistischen Ansätzen bei der KPDAO, beim Kommunistischen Studentenbund.
Verband.
Verband, ja. Man muss präzise sein, ne?
Da gab es ja verschiedene.
Ich sage das vor dem Hintergrund, weil ja doch gerade bei der Entwicklung, die wir jetzt in Venezuela sehen, immer so ein bisschen der Gedanke mitschwingt, am Ende führen all diese Versuche in den Totalitarismus. Boah, muss das so sein oder muss es nicht so sein?
Also ich glaube, dass es so sein muss, aber da könnten wir natürlich einen ganzen Tag darüber streiten. Ich war für Mao Zedong einer der blutrünstigsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Das ist eigentlich genauso schlimm, als wenn jemand für Hitler gewesen ist. Und man muss sich auch sehr gründlich, so mal Rechenschaft darüber ablegen, über die Hintergründe. Und natürlich ist weder Chavez noch Maduro mit diesem Ungeheuer zu vergleichen. Und darum würde ich ja keinem Linken vorwerfen, der sagt, ich war Chavista oder ich bin für das sozialistische Experiment in Venezuela. Der Punkt ist aber, dass dieses ölreichste Land der Erde, glaube ich, nach dem Iran oder vielleicht vor dem Iran, dass es eben nicht geschafft hat, diesen Reichtum dem Volk zugutekommen lassen.
Naja, ich meine teilweise schon. Also die Verbesserung der Situation der ganz Armen in diesem Land, das ist ja schon, waren ja Erfolge, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass es ja auch Wahlerfolge gab für Chavez zunächst, auch für Maduro.
Wenn sie am Ende eine Inflationsrate von 1000% haben, dann nützt es den Armen, die ja keinen Immobilienbesitz haben, die keine Anteile an irgendwelchen amerikanischen Firmen haben, die nicht sichere Posten in der Regierung oder der Armee haben, ja eben nicht. Und genau dies ist doch der Punkt, dass Chavez zuerst und dann Maduro erst recht genau das Volk verraten hat, das zu vertreten er vorgibt. Und auch das ist eine ganz typische Geschichte, weniger für den Sozialismus allgemein als für Südamerika. Denken Sie an Perón, diese typische Caudillo-Geschichte. Der Führer wirft sich auf, also Perón in Argentinien, und sagt, ich werde also bin zu sagen, ich vertrete die Interessen des Volkes, die sind in mir vereint, und am Ende ist er genauso ein korrupter Herrscher wie diejenigen von rechts. Und das ist eine eigentlich sehr, denken Sie an Nicaragua, was mit den Sandinisten passiert ist. Ich kann doch auch als jemand, der bestimmt nicht links ist, ich sehe das aber auch als Tragödie. Nicht Tragödie der handelnden Personen, Tragödie für das Volk.
Ja. Ja, also ich bin gerade gedanklich dabei. Es ist absolut eine Tragödie, aber das Volk, das ganz häufig auch vor der Tragödie steht, dass die Alternative zu den beschriebenen Personen, also gerade wenn sie sich links verorten, dann ja häufig doch wieder eher so was reaktionäres Amerika-Höriges ist. Also man würde sich irgendwie so die sozialdemokratische Mitte wünschen.
Naja, Amerika-Hörig. Das Problem, wir kennen ja all die, wir kennen ja die Klischees, United Fruit beuten die aus und so weiter und die, aber das Problem ist ja nicht United Fruit, das Problem ist auch nicht Amerika, das Problem in den meisten südamerikanischen Ländern ist erstens der Großgrundbesitz, diese riesigen Latifundien, zweitens das Bündnis dieses Großgrundbesitzes mit der katholischen Kirche und drittens das Bündnis dieser beiden großen Mächte sozusagen mit dem Militär und mit bestimmten eben herrschenden Kräften. Das sind innere Probleme, dass dann United Fruit und wer auch immer das ausnützt, das ist unschön, aber am Ende müssen die südamerikanischen Länder selbst zu demokratischen Verhältnissen kommen. Und es ist wirklich eine Tragödie, dass man, ja, Kolumbien vielleicht, also wenige Länder findet, wo das der Fall ist.
Die Einschätzung von Alan Posner. Abwarten und Tee trinken. Ganz so ist es nicht in Sachen Brexit, aber ein bisschen schon. Am Dienstag wird das Unterhaus erneut abstimmen, ob Großbritannien geordnet die Europäische Union verlässt. Heute trifft Angela Merkel den Chefunterhändler der EU, Michel Barnier. Ich weiß nicht, was sie trinken werden. Tee, Kaffee, vielleicht Schnaps. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, Alan Posner, was die beiden miteinander besprechen könnten. Denn Michel Barnier hat heute Morgen nochmal klargestellt, wir konnten es gerade vorhin zu Beginn der Sendung auch in den Nachrichten hören, das ist der beste Deal, den wir euch bieten können. Sie haben letzte Woche im Guardian eine kleine Warnung an die Adresse der britischen, öffentlicher britischen Politik gerichtet. Verlasst euch bitte nicht auf die Deutschen bei der Lösung dieses Brexit-Problems. Die werden euch auch nicht helfen.
Ja, das war eine Frage, die mir an mich herangetragen worden ist, weil viele Leute, denken Sie an Boris Johnson, haben vor dem Brexit gesagt, uns wird nichts passieren. Die Deutschen sind so daran interessiert, uns ihre Autos, Waschmaschinen und so weiter zu verkaufen, dass sie schon dafür sorgen werden, dass wir alles kriegen, was wir wollen, nämlich raus und zugleich rein. Mhm. Freihandel und trotzdem keine Probleme mit dem Binnenmarkt, keine Zuwanderung.
Es gibt doch dieses schöne Bild, ne, im Englischen mit dem Kuchen und den man nicht gleichzeitig haben kann und auch essen.
Genau, und dies wollten sie. Sie glaubten, man kann den Kuchen behalten und gleichzeitig essen. Und das haben sie dem Volk versucht, weiß zu machen. Und ich meine, in der Tat, wir verkaufen jedes fünfte deutsche Auto geht nach Großbritannien. Das ist schon ein großer Teil des Kuchens, unseres Exportkuchens. Aber was ich versucht habe, klarzumachen, ist auch gerade anhand der Autoindustrie deutsche Autoexporteure haben andere Probleme, ich denke, also wichtigere Probleme. Feinstaub haben wir darüber gesprochen. die Probleme mit der Konkurrenz mit den E-Autos. Dann, und vor allen Dingen, jede deutsche Autofirma ist Teil einer ganz komplizierten Kette, Logistikkette, wo Teile von, wenn Sie einen VW kaufen, dann kann die Hälfte in Bratislava produziert worden, die andere Teile in Italien, andere Hälfte, der Motor kommt aus Polen. Und diese Produktionsketten sind wichtiger als die Frage, ob die Autos nachher 5% teurer in Großbritannien werden. Und das wollte nur den Briten klar machen, dass für Deutschland mit 9 Landgrenzen wir die Frage der europäischen Integration auch ganz anders sehen als Leute, die einen Ärmelkanal haben zwischen nur einer Landgrenze, nämlich in Nordirland. Und schon daran hängen die sich so wahnsinnig auf und kriegen ihren Brexit nicht fertig wegen dieser einen Landgrenze. Sollen sie mal gucken, dass Deutschland ein Deibel tun wird, irgendetwas zu gefährden auf europäischer Seite, wo wir 9 haben.
Glauben Sie denn, dass diese Appelle, Ihr Appell, aber der ja auch von vielen Seiten, Michel Barnier ist erwähnt, dass das ankommt in Großbritannien, also der britischen Politik jetzt nochmal so diesen Schwung verleiht, zu sagen, okay, offenbar müssen wir uns mehr bewegen, als dass die sich noch bewegen?
Ja, ich glaube, das ist angekommen. Sie sehen es an der Initiative aus dem Parlament, dass das Parlament eigentlich sagt, wenn May es nicht schafft, einen Deal durchzubekommen, dann darf sozusagen das Datum harter Brexit, 29. März, nicht stattfinden. Dann muss es aufgeschoben werden. Das ist der Beginn der Rückgewinnung der Macht des Parlaments, die sie aus der Hand gegeben hat und die hätte sie nicht ausgeben dürfen mit dem Referendum. Denn in England ist nicht das Volk souverän, sondern das Parlament. Das steht in der Verfassung. Das ist die Grundlage. Also England hat keine geschriebene Verfassung, aber das ist so. The King in Parliament, the Queen in Parliament ist souverän. Und das Parlament hat es aus der Hand gegeben, Dem Volk wurde alles Mögliche versprochen, eben, dass die Deutschen ihnen zur Hilfe kommen würden. Das ist jetzt ein Bach runtergegangen. Jetzt wird das Parlament hoffentlich seine Macht dort, wie übrigens in den USA, interessante Entwicklungen, nicht wahr? Seine Macht behaupten. Mhm.
Wir werden es spätestens am Dienstag sehen. Für heute nicht so viel Neues beim Brexit. Der Tag mit Alan Posner, Journalist, unter anderem für die Welt. Wir haben eigentlich nur noch Zeit für ein ganz kleines Wort. Dankeschön, dass Sie da waren.
Oh, ich danke, dass ich da sein durfte.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Tschüss.